Wir haben in Kapitel 1 gesehen, wie der Auferstandene den Jüngern den Auftrag gibt für die Weltmission. Und das ab dem Moment, wenn die Kraft von oben auf sie kommen würde. Das haben wir dann in Kapitel 2 gefunden. Die Kraft von oben an Pfingsten, ein durchschlagendes Zeugnis. Und dann in Kapitel 3 haben wir diese Heilung eines Gelähmten gefunden, das auch wieder ein durchschlagender Beweis war für die Glaubwürdigkeit dieser neuen Botschaft. Und jetzt ab Kapitel 4 finden wir das erste Mal, wie Widerstand gegen die Botschaft der Jünger entsteht. Also wir haben es hier mit einem ganz besonders kritischen und bedeutsamen Moment zu tun. Das erste Mal, dass das Christentum mit einem Widerstand zu rechnen hat. Und wir wissen, das ging dann weiter während bald 2000 Jahren solche Widerstände. Aber wir finden also hier eine erste solche Situation, Konfrontation mit Regierungsgewalt, mit politischer Gewalt. Und da können wir also viele Grundsätze und Prinzipien daraus lernen, die dann gültig sind für alle späteren Zeiten bis heute. Und wenn wir also schon das Thema mal gesehen haben, Widerstand, und dann auch das Problem oder der Themenkreis der Autorität, sehen wir also ein wichtiges Thema: Wie verhalten sich Christen gegenüber Autorität? Und was wir da sehen, ist etwas Auffälliges: Sie widersetzen sich Autorität. Im ersten Moment könnte man denken, Christentum hat etwas zu tun mit Anarchie, oder? Ja, weil das erste Mal gibt es Widerstand und da widersetzen sie sich ganz entschieden obrigkeitliche Gewalt. Aber wir werden genau sehen, dass Christentum nichts mit Anarchie zu tun hat, denn das ist dann auch das Thema in Kapitel 5 der Geschichte von Ananias und Sapphira, was wir dann nachher betrachten werden. Da sehen wir, dass es Autorität gibt in der Versammlung Gottes. Gottes Autorität. Und wir sehen dann da ein ganz bedeutsamer Gegensatz in Kapitel 5 zu dem, was wir jetzt in Kapitel 4 zunächst sehen werden. Frage: Wer hat den ersten Widerstand geleistet gegenüber dem christlichen Zeugnis?
Damals gesagt haben, sie sind voll süßen Weines.
Ja, also konkreter, was wird genau gesagt, welche Leute waren das?
Die Frommen.
Die Frommen, ja.
Die Schriftgelehrten und Pharisäer.
Ja, wo liest du von Pharisäern?
Achso, hier nicht, ich habe jetzt da mehr daran gedacht, an die Evangelien, wo er nach der
Gut.
Auferstehung.
Aber jetzt die Frage ist spezifischer. Jetzt haben wir das christliche Zeugnis seit Apostelgeschichte 2. Und hier finden wir den ersten Widerstand. Und wer gibt da den Widerstand?
War das nicht die Sadduzäer, die nicht an eine Auferstehung glaubten?
Ja, also in Vers...
Schon in Vers 1.
Vers 1, nicht? Die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Wobei bei der Priesterschaft zu bedenken ist, dass die führenden Priester damals in Israel und auch die hohe priesterliche Familie, das waren... Sadduzäer. Vielleicht ganz kurz können wir zusammen sagen, was ist das Typische an dieser Gruppierung, dieser jüdischen Gruppierung der Sadduzäer?
Also hellenistisch beeinflusst, rationalistisch beeinflusst.
Jawohl. Inwiefern rationalistisch, ganz konkret?
So genau kenne ich nicht aus, was ihnen, wie sie, also sie leben ja wohl auch.
Ja, also sie lehnen die Auferstehung ab und dann auch die Weiterexistenz überhaupt nach dem Tod. Also nicht nur lehnten sie ab, dass es eine körperliche Auferstehung gibt, sondern überhaupt die Existenz auch einer Seele nach dem Tod lehnten sie auch ab. Und damit lehnten sie auch überhaupt Engelwesen und Geister ab. Also eben, wie Sie sagen, rationalistisch in dem Sinn, wir glauben nur, was wir sehen. Und das ist nun bemerkenswert, dass also von dieser Seite der erste Angriff kommt. Und wenn wir denken, wie gerade im 20. Jahrhundert doch sehr stark der Angriff aufs Christentum von daher kam, dass man alles Übernatürliche ablehnt, Auferstehung leugnet und so weiter. Und diese Gegner im 20. Jahrhundert betrachten sich als besonders modern, aber das ist alles uralt. Das ist alles alter Käse. Ja, das haben wir da schon vor 2000 Jahren. Das ist der allererste Angriff auf das Christentum. Und es wird auch eben gerade besonders gesagt, warum, dass sie eine solche Ablehnung gegen das Christentum hatten. Nämlich?
In Vers 2 ist Verdross sehen, nämlich weil das Volk gelehrt wurde, von Jesu auf Erstehung aus den Toten zu reden oder zu verkündigen.
Also das war Verdross. Das traf ja ihre Weltanschauung ins Herz. Und deshalb dieser Widerstand.
Man könnte natürlich fragen, denn man ja, die Sadduzäer ja echt hoffnungslose Leute. Worin bestand ihre Hoffnung denn überhaupt über den Tod hinaus, wenn es keine Auferstehung gibt?
Ja, über den Tod hinaus keine Hoffnung.
Warum Religion dann überhaupt?
Warum?
Warum Religion dann
überhaupt? Ja, das ist das. Was ist eigentlich ihr Hauptpunkt überhaupt in Religion?
Diesseitigkeit.
Und zwar, also ging es rein darum, quasi ein Leben zu führen während diesem Dasein, das Gott gefallen kann. Und darum war also ihr Denken war ganz extrem irdisch ausgerichtet. Und darum versteht man auch, warum gerade diese Leute Geld sehr liebten. Die Sadduzäer waren eine aristokratische Gesellschaft, lebten also im Luxus. Man hat übrigens ein hohenpriesterliches Haus vor einiger Zeit in Jerusalem ausgegraben, und es ist also effektiv ans Licht gekommen, wie die in Saus und Braus gelebt haben. Und also die ganze Diesseitigkeit ist für sie ein und alles gewesen. Und da werden sie aber eben doch ins zutiefst betroffen, dass die Auferstehung gelehrt wird. Aber dann nicht nur die Auferstehung an sich, denn das hätten ja dann die Pharisäer gut ertragen können, denn das glaubten sie auch an Auferstehung. Aber hier in Vers 2 haben wir noch mehr. Nicht nur schlicht die Auferstehung, sondern
der Name des Herrn Jesus.
Jetzt noch in Vers 2.
Einmal, dass sie das Volk lehrten, finden wir da.
Ja.
Und der zweite Punkt, in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigt.
Ja, aber eben, betonen Sie.
Aus den Toten.
Das wäre schon mal etwas Besonderes. Also nicht nur, dass einfach die Toten schlechthin auferstehen, sondern dass es eine Auferstehung gibt von einem Teil nur. Ja. Aber ganz besonders wichtig, in Jesus die Auferstehung der Toten. Denn die Pharisäer, die glaubten ja auch an eine Auferstehung, aber sie glaubten nicht, dass Jesus, dieser für sie Verbrecher, wieder auferstanden sei. Das war der Punkt. Und das war natürlich auch ein besonderes Ärgernis für diese Sadduzäer. Nicht nur die Auferstehung an sich, das war ein Ärgernis, aber dann in Jesus, denn das heißt, dass sie ein Verbrechen, einen Mord begangen hätten. Denn es waren ja speziell die hohen Priester, die damals die Volksmenge vor Pilatus aufgehetzt hat, Barabbas zu fordern und dass Jesus gekreuzigt würde. Die haben also ganz besonders die Volksmenge aufgehetzt, nicht wahr? So lesen wir das in den Evangelien. Und jetzt kommen die und verkündigen, dass dieser Mann auferstanden ist. Und das würde also bedeuten, dass sie einen Justizmord begangen hätten. Aber darum verstehen wir, dass es sie wirklich verdross. Das ging ihnen wirklich ging ihnen wirklich ins Zentrum. Und darum wurden sie also eingesperrt bis auf den nächsten Tag. Und dann erscheinen sie vor den obersten, ältesten Schriftgelehrten in Jerusalem, Vers 5. Und sie fragen wiederum, wie ist das geschehen, wie ist dieser Mann geheilt worden? Und, also ganz komisch, das wussten sie ja schon längst. Und nochmals fragen sie das, wie wenn das immer noch nicht klar ist. Aber das war wirklich der Punkt, sie waren nicht prinzipiell dagegen, dass ein Wunder geschehen ist. Das hätte man noch ertragen können, nicht? Das ist einfach, das war quasi eine sozial gute Tat. Nicht wahr? Diese Heilung eines Gelähmten. Aber für sie war es schlimm, dass dieses soziale Werk, dieses Wunder, in Verbindung mit dem Namen Jesus gebracht worden ist. Das war das große Ärgernis. Und so gibt es auch heute viele Menschen, die akzeptieren das, wenn man christliche gute Werke tut für arme Leute und so weiter. Aber eben wenn das einfach so im Namen Gottes gute Werke sind, aber wenn das verbunden ist mit diesem Anspruch des Evangeliums im Namen Jesu, dann ist das eben wieder ein Ärgernis für viele. Und so auch hier. Aber bezweifelten sie, ob das Wunder geschehen war oder nicht? Bestand da ein Zweifel?
Vers 16, bejahen Sie das Wunder, ja.
Ja, lesen Sie nochmals. Vers 16.
Was sollen wir diesen Menschen tun, denn dass wirklich ein kundbares Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen.
Jawohl, also ganz eindeutiger Beweis. Und hier ist die Parallele auffällig. Wir haben hier ein kundbares, eindeutiges Zeichen an einem Mann, der 40 Jahre gelähmt war. Und es ist ein Zeichen, das für die Wahrheit der Botschaft dieser Apostel sprach. Und in Kapitel 1 hatten wir doch auch ein ganz sicheres Zeichen, nämlich kommt das jemandem? Vers 3.
Dem, was ich 40 Tage lang hinter und von Ihnen gesehen habe.
Ja, der Herr Jesus, liest doch Vers 3 mal. Kapitel 1, Vers 3.
Durch welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen.
Jawohl. Also, nach 40 Tagen war das ein eindeutiger Beweis, dass er auferstanden war. Und hier haben wir an diesem 40 jahrelang gelähmten Mann ein ganz eindeutig wirklich ein kundbares Zeichen, dass er durch den Namen dieses Auferstandenen geheilt worden ist. Also eine ganz interessante Parallele. Und dann hat also Petrus hat die Antwort klar gegeben, dass das geschehen ist in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers. Kapitel 4, Vers 10. Nicht wahr? Und er wirft ihnen sogar vor, welchen ihr gekreuzigt habt. Also, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Er steht hier vor der höchsten politischen und geistlichen Autorität in Israel, vor dem hohen Priester, und er sagt, ihr habt ihn gekreuzigt und er ist auferstanden. Und das ist der Beweis, dass ihr die Schuldigen seid. Also man staunt, ein Mann wie Petrus und eine solchen Mut gegenüber dieser höchsten Person oder beziehungsweise diesem höchsten Personenkreis. Und dann belegt er das noch mit einem Bibelvers. Wo?
Vers 12.
Ist das ein Bibelzitat, so muss ich sagen. Ein Bibelzitat aus dem Alten Testament.
Alles steht Jesaja.
Was?
Der Eckstein.
Ich glaube 28 Vers.
Nein. Auch von Psalm 118, also in Vers 11. Wir können das mal aufschlagen. Psalm 118. Vers 22, jawohl.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jehova ist es geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen.
Jawohl. Und jemand hätte jetzt denken können, ja, Petrus zitierte einfach irgendeinen Vers aus dem Zusammenhang. Aber schauen wir mal, in welchem Zusammenhang das steht in Psalm 118. In Vers 20 wird gesprochen von dem Tor des Herrn. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Und dann in Vers 26 wird klar von dem Haus des Herrn gesprochen. Gesegnet der, der kommt im Namen des Herrn. Von dem Hause des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Und dann in Vers 27 geht es klar um den Altar. Der Herr ist Gott und er hat uns Licht gegeben, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Also in diesen Versen sind wir klar, in welchem Bereich. Ja, im Bereich des Tempels, nicht wahr? Also es geht im Zusammenhang um den Tempel. Und das ist umso bemerkenswerter, dass eben hier diese zwei, Petrus und Johannes, stehen ja vor den hohen Priestern. Und es ging um etwas, das beim Tempel geschehen ist, dieses Wunder, das aber jetzt hier abgelehnt wird. Es geht also um den Bereich des Tempels. Und wer sind dann hier beim Tempel die Bauleute? Die Bauleute? Das sind die Führer, nicht? Das sind die, die es sagen haben. Also der Vers passt so wunderbar auf diese Leute da. Und Ian macht ihr also nun den Vorwurf, ihr habt den Stein, diesen Eckstein, habt ihr verworfen. Ihr habt nämlich genau Jesus Christus, den Nazaräer, abgelehnt, verachtet, verworfen. Und nach dieser Stelle muss er aber zu einem Eckstein werden. Was ist der Eckstein? Das ist nicht mehr gehört nicht mehr zur Sprache der heutigen Baukunst. Was war der Eckstein früher?
Das Fundament von heute.
Nein.
Nicht?
Nein.
Der Abschlussstein.
Auch nicht.
Der Anfangsstein, der die Höhe, die Länge, die Breite bestimmt.
Jawohl. Baujahr. Also, er wurde auf das Fundament gelegt, war ein großer Stein, der als erster gelegt wurde auf das Fundament und damit eben auch die Ecken, die Winkel bestimmte. Also alles, das ganze Gebäude wurde schlussendlich nach diesem Eckstein ausgerichtet. Und so sagt also Petrus, ihr habt ihn verworfen und diesen Stein, und damit ist er ein Eckstein geworden für einen neuen Tempel, mit dem ihr nichts zu tun habt. Ja?
Wenn Petrus dieses Zitat aus Psalm 118 erwähnt, könnte da nicht auch diese religiöse Führer dran denken, wirklich an Jesaja 28, wo es steht, siehe,
Schlagen wir zusammen auf. Jesaja 28.
Jesaja 28.
Das hast du ja auch schon erwähnt und das hat einen Zusammenhang damit. Leo, genau.
Kapitel 28, Vers 16. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
Jawohl. Also da geht es um den gleichen Eckstein, ein Hinweis auf den Messias. Und auch der Ort ist wieder identisch, ein Stein in Zion, das ist auch der Ort, wo der Tempel war. Aber eindrücklich also, dass Petrus von diesem Eckstein spricht, gerade gegenüber den Führern der Priesterschaft in Jerusalem. Und Frage, gibt es heute noch Sadduzäer?
Ich würde sagen, massenhaft.
Im jüdischen Volk. Diese Partei der Sadduzäer.
Die einfach sagen, nach dem Tod ist alles aus. Nicht
gut.
Auf Verstehung, glaube.
Agnostiker und so, noch und noch. Aber wirklich, ich meine jetzt diese Partei, eine jüdische Partei der Sadduzäer. Oder andere Frage, gibt es noch Pharisäer?
Wo?
Ja, die orthodoxen Juden sind die direkten, stehen in der direkten Linie der Pharisäer. Der Talmud zum Beispiel, das ist das Werk der pharisäischen Rabbiner. Nicht der Sadduzäer, sondern der Pharisäer. Und das Sadduzäertum ist effektiv vollständig untergegangen. Und zwar mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Und dann ist auch die Bewegung der Sadduzäer untergegangen. Das war auch damit ihr Ende. Sie hatten den Tempel, damit hatten sie ihr großes Geldeinkommen. Und der Herr hatte das ganz massiv angegriffen. Wenn wir denken, er hat doch zweimal die Händler im Tempel ausgetrieben, weil sie den Tempel zu einem Kaufhaus gemacht haben. Und also diese Bewegung ist eigentlich mit dem, dass der Tempel untergegangen ist, ist sie auch untergegangen. Und darum hat dieses Wort eigentlich für sie doch eine ganz besondere Bedeutung. Sie, die Bauleute, haben den Eckstein verworfen, da ist etwas ganz Neues entstanden und das ihrige ist untergegangen. Ja?
Waren die Sadduzäer aus einem Stamm oder war das eine Berufsgruppe aus verschiedenen Stämmen Israels?
Nein, das war also nicht stammesabhängig. Wir haben ja hier in Kapitel 4, Vers 1 gehabt, da kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die Priester, also die führenden Priester waren ja sowieso Sadduzäer und dann werden noch zusätzlich genannt die Sadduzäer. Also waren das, die Sadduzäer sind solche gemeint, die nicht vom priesterlichen Geschlecht waren. Also die nicht... Wir würden dem heute sagen, Laienmitglieder dieser Sekte. Das konnte irgendjemand sein, aber was auf jeden Fall Tatsache war, das waren alles Leute aus der gehobenen Schicht. Im Gegensatz zu den Pharisäern, die waren viel volksnaher, volkstümlicher und darum auch viel beliebter beim Volk.
Also Sadduzäer gibt es heute keine mehr, aber der Sauerteig ist geblieben.
Naja, natürlich, klar. Also ich wollte die Frage war nur, gibt es diese spezifische Sekte, die sich so nennt und diese Tradition direkt weitergeführt hat, die gibt es nicht. Aber das Denken der Sadduzäer eben, das natürlich bis bis in die heutige Zeit und in der heutigen Zeit ganz besonders, nicht wahr?
Hat man denn eine Erklärung, warum nur die eine Gruppe überlebt hat, die Pharisäer und die Sadduzäer gibt es nicht mehr? Die waren ja, hatten ja beide den Eckstein verworfen.
Ja, aber der Unterschied ist natürlich der, dass die dadurch, dass der Tempel unterging, das war eigentlich ihr ganzer Lebensinhalt, denn da kam das Geld her und so weiter, dann hatte diese Bewegung gar keine Existenz, gar keinen Existenzsinn mehr. Während die Pharisäer doch ein starkes Gewicht auf das Studium der Schrift gelegt haben. Und dadurch hat das Pharisäertum überlebt. Sie hatten den Tempel zwar nicht mehr, aber sie hatten immer noch die Bibel und hatten das Studium des ganzen Alten Testamentes stark gefördert und so blieben sie erhalten. Aber die Sadduzäer haben sowieso alles abgelehnt, außer den 5 Büchern Mose. Für sie war der Rest des Alten Testamentes gar nicht inspiriert. Gut, also ein Wort, aber ganz treffsicher gewählt. Und dann gehen diese Zeugen noch weiter in Vers 12. Indem sie sagen, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Das ist nochmals ein ganz starkes Stück. Warum? Schlagen wir mal auf Jesaja 43. Wer liest uns Jesaja 43, Vers 11?
Ich bin Jehova und außer mir ist kein Heiland. Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen lassen und kein fremder Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht Jehova, und ich bin Gott.
Jawohl. Also hier sagt Gott ganz deutlich, dass es nur Heil gibt in ihm, in seinem Namen. Außer mir ist kein Heiland. Und dann Kapitel 45. Sorry, I have to say those in English. Jesaja 45, Vers 21. Jesaja 45, Vers 21.
Tut kund und bringet herbei. Ja, beraten mögen sie miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündet? Nicht ich, Jehova. Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir.
Noch Vers 22, ja.
Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst.
Jawohl. Also das Heil allein in Jahwe, der Jehova. Und jetzt sagt hier Petrus, es ist in keinem anderen das Heil. In keinem anderen Namen, als in welchem Namen? Es geht ja immer noch um den Namen aus Vers 10, nicht? Welcher Name?
Im Namen Jesu Christi.
Des Nazaräers. Also wir haben im Vers 7 fragen sie ja, in welchem Namen habt ihr dies getan? Vers 10 wird ganz klar gesagt, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, und jetzt hier in Vers 12, denn auch, es ist kein anderer Name unter dem Himmel, in dem man errettet werden, kein anderer Name außer diesem Namen, in dem wir errettet werden müssen. Also, was tut hier Petrus?
Er sagt, Jesus Christus ist der Jehova oder Gott.
Ja. Und das ist natürlich nochmals etwas, dass das dass nicht nur die Pharisäer nicht schlucken konnten, sondern auch
die Schriftgelehrten.
auch die Pharisäer. Auch die Pharisäer nicht. Denn im Judentum, auch bis zum heutigen Tag, wird daran festgehalten, der Messias wird ein normaler Mensch sein. Also kein Jude glaubt, dass der Messias zugleich Mensch und Gott sein könnte. Und hier sagt also Petrus, dieser Nazaräer ist zugleich eben dieser einzige Rettende. Und das ist nach Jesaja 45, Jesaja 43 eindeutig Yahweh, der Herr, der Ewige. Und übrigens, das ist der ganz massivste Trennungspunkt zwischen Christentum und Judentum noch heute. Ist ja so gewesen, so in den vergangenen Jahren gab es ja immer die große Diskussion in Israel, wer ist ein Jude? Weil das ist die Frage, wer darf israelisches Bürgerrecht haben, wer nicht. Und dann hat man wollten viele so durchsetzen, viele Orthodoxe, dass also jemand, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, das kann kein Jude mehr sein. Ein Jude, der das glaubt, ist kein Jude. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung und die kam also dahin, dass man sagt, doch, das ist möglich. Das ist also gesetzlich festgelegt. Es ist möglich, dass ein Jude Jude bleibt, auch wenn er glaubt, dass Jesus der Messias ist. Warum? Schließlich hat ja Rabbi Akiba, das war ein großer Rabbiner in der Zeit von 135 nach Christus, der hat nämlich einen falschen Messias hat er verkündigt. Das war Bar Kochba. Die haben ja dann eine Revolte gemacht gegen die Römer, die dann ganz brutal niedergeschlagen worden ist und wieder über eine Million Juden sind in dieser Zeit umgekommen. Und das war natürlich ein Schlag für das Judentum. Und eine der großen Lehrer, also im Talmud, hat gelehrt, dass Bar Kochba ist der Messias. Und dann musste man ja später sehen, das war nicht der Sternensohn, sondern der Lügensohn. So hat man ihn dann nachher genannt, Bar Kochba, hat man genannt Bar Kosiba. Nicht mehr Sternensohn, sondern Lügensohn. Und dann sagt man, also es ist möglich, dass ein Jude an einen falschen Messias glauben kann. Aber der große Punkt ist der, wenn jemand sagt, Jesus ist der Messias und er ist Gott, dann ist der Bruch mit dem Judentum vollzogen. Das geht nicht. Also das ist wirklich der wunde Punkt. Und da sehen wir, wie Petrus das bezeugt hat. Und das eben auch vom Alten Testament her zu belegen ist. Wie können wir einem Juden zeigen, anhand des Alten Testamentes, dass der Messias wirklich Gott sein muss?
Zum Beispiel mit dieser Stelle.
Ja gut, aber dann sagt er, das ist Neues Testament. Ich glaube nur das Alte Testament.
Ja, eben mit den Jesaja-Stellen.
Ja, dann sagt er, aber das ist einfach, das ist der Herr, der ewige Gott, natürlich. Aber das ist nicht der Messias. Nicht der Punkt ist, Petrus hat ihn jetzt identifiziert. Das ist der Messias, dieser rettende Gott. Aber jetzt einem Juden zu zeigen, einfach anhand von seiner Bibel, der Messias muss prinzipiell, muss er Gott und Mensch sein.
Zacharia
14. Ja, welche Stelle meinst du, Zacharia? Welche Stelle, an welche Stelle denkst du?
Ich habe erstmal Kapitel 13, Vers 6.
Und dann lies mal, was du meinst.
Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen, so wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Hause derer, die mich lieben.
Ja, wie wirst du das beweisen? Also würde ich jetzt sagen, das ist der Messias, der hier spricht, und dann würde ich sagen, ja, aber dann beweis mir, dass das Gott ist.
Ja.
Aber bleiben wir doch da in Zacharia.
Jetzt noch mal eine Stelle, im Moment.
Ja, eben.
12, Vers 10 vielleicht. Oder 11.
12, Vers 10.
Ja, genau.
Hast du an die gedacht, oder?
Ja.
Ja, ja, lies nur.
Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie dort fort haben, und werden über ihn wehklagen.
Jawohl.
Gleich der Wehklage über den Eingeborenen und bitterlich über ihn Leid tragen. Wie man bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jedem Tag.
Ja, das reicht schon, das reicht schon. Also, wer spricht hier?
Jehova selbst.
Beweis?
Vers
1, nicht? Das ganze Kapitel, da spricht der Ewige selbst. Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel, oder? Und dann sagt er, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wie kann man Gott durchbohren? Wenn nicht gleichzeitig ein Mensch ist. Und dann, aber nehmen wir Micha 5. Vers 1, bekannte Stelle. Wer liest?
Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit. Von den Tagen der Ewigkeit her.
Jawohl. Bei dieser Stelle ist es noch gut zu wissen, dass eben die alten Pharisäer schon früher das verstanden haben als messianische Stelle. Woher soll der Messias kommen?
Aus Bethlehem.
Aus Bethlehem. Das ist er ein Mensch, nicht? Wenn er aus Bethlehem stammt. Aber woher sind seine Ausgänge?
Von der Urzeit her.
Von der Urzeit, von der Ewigkeit her, dann ist er Gott. Und noch eine Stelle, Jesaja 9. Hast du?
Da habe ich noch eine Zwischenfrage.
Ja, ja, gern.
Mit Bethlehem kann man, dass Jesus Christus dort geboren wurde, gibt es da nicht irgendwie Nachweise, dass es irgendwo dort bei dem Dorf Bethlehem oder Stadt Bethlehem eingetragen ist?
Nein.
Nicht.
Nein, so nicht, aber die Glaubwürdigkeit ist schon ergeben. Lukas beschreibt dies ja. Und Lukas konnte als Geschichtsschreiber bestätigt werden durch Ausgrabearbeiten, die mit all den Gebieten zu tun haben, die von der Apostelgeschichte, mit der Apostelgeschichte zu tun haben. Und dort hat also die moderne Archäologie eine Fülle von Informationen hervorgebracht, wo man sehen konnte, wie extrem genau Lukas die Dinge beschrieben hat, also auch in geschichtlicher und politischer Hinsicht, ganz genau. Und das gibt natürlich die Glaubwürdigkeit, dass wenn dann Lukas über Bethlehem schreibt, dass er nicht plötzlich dort ganz anders schreibt, als wie er das in der Apostelgeschichte getan hat. Dann Jesaja 9.
6.
Jawohl, Reinhold.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst.
Jawohl. Also, der Messias soll als ein Kind geboren werden, Vers 6. Dann ist er ein Mensch. Und sein Name ist starker Gott. Dann ist er Gott. Also, solche Munition muss man bereit haben, wenn man Gespräche hat mit Juden und ihnen weiterhelfen will. Übrigens in Apostelgeschichte 4, wenn wir zurückkommen, Vers 12, spricht Petrus nun plötzlich über Rettung. Das mag vielleicht überraschen. Wie kommt er jetzt plötzlich auf das Thema von Errettung? Und da muss man Folgendes wissen. Wir haben ja die, in Vers 9 sagt Petrus, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, also über eine soziale Tat, wodurch dieser geheilt worden ist und so weiter. Da im Griechischen ist das Wort heilen und retten dasselbe Wort. Das macht den Zusammenhang, nicht? Also sie fragen, in welchem Namen ist dieser Mann gerettet worden von seiner Krankheit, von seinem Leiden. Und darum ist dann der Anschluss eben ganz direkt in Vers 12, wenn nun Petrus sagt, es ist in keinem anderen das Heil oder eben die Rettung und kein anderer Name ist unter dem Himmel gegeben, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Also es ist nicht plötzlich ein neues Thema, das er bringt, sondern die direkte Schlussfolgerung, und er zeigt, diese Heilung, diese Rettung dieses kranken Menschen ist in dem Sinn ein Prototyp oder ein sichtbares Beispiel, um zu zeigen, wie Menschen, wie alle Menschen eben das Heil, und damit ist gemeint natürlich das Heil der ewigen Errettung, bekommen können, nur in diesem Namen, im Namen Jesu Christi des Nazaräers. Ja, jetzt die Reaktion auf diese kurze Ansprache. Wie sah die aus?
Entschuldigung, darf ich noch fragen, ob 5. Mose 32 dazu gehört, Vers 39, weil Sie vom Retten gesprochen haben.
Jawohl.
Seht nun, dass ich bin, der da ist und kein Gott neben mir. Ich töte und mache lebendig, ich zerschlage und ich heile. Und niemand ist, der aus meiner Hand errettet. Oder ist da ein anderes Thema gemeint an der Stelle?
Also aus meiner Hand erretten, das. Hier geht es darum, dass wenn Gott als Richter auftritt, dann kann niemand einen Menschen retten. Aus der Richterhand Gottes. Also ist eigentlich gerade der Gegensatz dazu. Wenn Gott richtet, dann kann niemand mehr erretten. Aber dieser Gott eben ist derselbe Gott, der eben erretten will. Und der Einzige ist, der überhaupt Errettung schenken kann. Also ist ein interessanter Gegensatz. Gut, also meine Frage, wie war die Reaktion auf diese Kurzansprache?
Verwunderung.
Warum?
Dass die beiden ungelehrten und ungebildeten Leute freiwillig daherreden.
Jawohl. Also dass die vor einer solchen aristokratischen Gesellschaft, dass die überhaupt keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Das ist es. Nicht, dass sie so frei reden können, da staunen sie darüber. Und dann geht ihnen ein Lichtlein auf. Ja?
Kann es nicht auch noch sein, dass die verwundert waren, weil die auch mit Kraft gesprochen haben?
Als ja, natürlich. Nicht nur Freiheit, sondern eben diese durchschlagende Kraft in den Worten. Und wir können Leute, die nicht wie sie aus der hohen Gesellschaft stammen, die Bibel so treffend zitieren.
Vers 8.
Der hat nicht nur einfach, das war nicht einfach ein Bibelvers, den er gerade auswendig kannte, sondern das war der gewählt im richtigen Moment.
Vers 8. Erfüllt mit Heiligem Geist.
Jawohl, genau. Das ist diese Kraft. Aber eben ihnen geht dann plötzlich ein Licht auf. Aha. Und da sehen sie eine Erklärung darin. Was nämlich?
Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren?
Natürlich. Sie waren Schüler von dem Rabbi aus Galiläa. Der hat ihnen das ebenso gelehrt. Also, gelernt haben sie schon irgendwo. Und dann merken sie plötzlich, ach so, das sind genau die. Und ihnen hat das wohl alte Erinnerungen wachgerufen, dieses Bibelzitat aus Psalm 118. Das haben sie nämlich schon mal von ihrem Lehrer gehört. Erinnert man sich? In Lukas 20. Da, ab Vers 1, da kommen die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten, also die gleiche Gesellschaft, kommt zu dem Herrn Jesus und sagt ihm, welche Autorität, woher nimmst du überhaupt die Autorität, das Recht, diese Dinge zu tun? Und dann in dieser Antwort des Herrn fällt dann Psalm 118. Wer liest ab Vers 17?
Was ist denn dies, das geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf welchen er aber fallen wird, den wird er zermalmen.
Noch Vers 19.
Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu derselben Stunde die Hände an ihn zu legen und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie geredet hatte.
Aha, da haben sie den Vers schon mal gehört. Und ganz eindrücklich in Vers 17. Er aber sah sie an und sprach. Das war also ein ganz besonderer Moment. Der Herr hat nicht einfach so das Zitat gebracht, er hat ihnen in die Augen geschaut und diese Stelle gebracht. Und das hat sie zu Weißglut gebracht. Die wollten ihn gleich verhaften und es ging nicht. Und jetzt kommen diese Schüler, dachten sie, jetzt haben wir doch den aus dem Weg geschafft durch die Kreuzigung. Und jetzt geht das Gleiche weiter und die plagen uns mit den gleichen Bibelstellen. Also, und das wäre schön, wenn das auch von uns gesagt werden könnte. Wenn wir Umgang haben mit den Menschen, dass sie dann erkennen, aha, das sind solche, die mit Jesus gehen. Das ist der Punkt. Also, wir machen hier eine Pause von 10 Minuten. Wir haben ein eindrückliches Zeugnis gehört von Petrus und Johannes vor dem Synedrium, so wird es ja genannt, diese Zusammenkunft, da Vers 15. Und das Synedrium war der höchste Gerichtshof in Israel. Und das Synedrium muss effektiv zugeben, die Tatsache, dass dieses Zeichen geschehen ist, Vers 16, das können wir nicht bestreiten. Und was sind Ihre Argumente nun gegen Petrus und Johannes? Ich meine, das ist ja eine Juristenversammlung, müssen wir uns im Klaren sein. Also die müssen ihren Standpunkt, die sind geübt, ihren Standpunkt zu begründen, zu argumentieren, vernünftig darzulegen. Was sind Ihre Argumente?
Ich würde sagen, Vers 17, dieses menschliche Argument, aber auf das es nicht weiter unter dem Volke ausgebreitet wird. Das soll sie ernstlich bedrohen. Das war eigentlich doch in diesem Spruch mit drin, dass sie einfach in diesem Namen nicht mehr weiter reden sollen.
Gut.
Das war eine ernsthafte Bedrohung.
Sie sind also einfach, Sie sind dagegen, dass diese Botschaft verkündigt wird, aber was sind Ihre Argumente gegen die Botschaft?
Ich wüsste eine einen Grund, warum Sie dagegen sind. Argumente weiß ich im Moment nicht. Im nächsten Kapitel, Vers 28, sagen Sie denselben Leuten wieder, denselben Petrus wieder, ihr redet ja schon wieder, wie wir euch verboten haben. Wollt ihr denn das Blut dieses Menschen über uns bringen? Das ist der Grund, warum Sie dagegen sind. Aber die Argumente habe ich auch noch nicht gefunden.
Also Sie sind gar nicht da. Das ist der Punkt. Sie haben keine Argumente. Sie haben keine Argumente. Und das ist natürlich eine schlimme Situation, wenn eine Autorität keine Argumente mehr hat, dann kann eine Autorität nur noch was tun. Autoritär werden. Dann werden Autoritäten autoritär. Und die können also nur noch einfach mit Verbieten reagieren. Und was ist die Reaktion von Petrus und Johannes?
Vers 19 in der Mitte.
Jawohl, lies.
Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.
Jawohl. Also, wie können wir das umschreiben mit anderen Worten?
Ja, man könnte so umschreiben, auf wen sollen wir schlussendlich jetzt hören? Auf Gott oder auf euch? Urteilt doch selbst. Aber das, was wir doch erlebt haben, es ist uns einfach unmöglich, also für uns, da noch zu schweigen angesichts dieser herrlichen Botschaft der Erlösung.
Also hier wird das persönliche Gewissen, das Sie haben vor Gott, über die Autorität im Volk Gottes gestellt. Nicht? Die hätten sagen können, jetzt hat es Streit gegeben im Volk Gottes. Also im irdischen Volk. Und was könnte man da tun? Man könnte einfach sagen, also, die oberste Autorität hat so entschieden, dann schweigen wir jetzt, dann gibt es Frieden. Und überhaupt, es ist die höchste Autorität, der hohe Priester und all die mit ihm. Und dann müssen wir doch uns dieser Autorität beugen, denn sie sind ja Gott gegenüber Rechenschaft schuldig. Sie haben von Gott diese Aufgabe, das Volk so zu führen, dann sollen wir einfach schweigen.
Sie sind ja von Gott eingesetzt, diese Autorität.
Ja. Und sie schweigen trotzdem nicht. Also wird da das persönliche Gewissen über diese Autorität gestellt, wenn Sie persönlich sehen, nein, Gott hat uns den Auftrag gegeben, davon zu sprechen, wir müssen die Wahrheit sagen. Und dann wird sogar der Autorität Widerstand geleistet. Und das ist ja eigentlich etwas, das durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder dieses Problem gegeben hat. Dass eine Autorität Beschlüsse gefasst hat und dann haben sich Menschen dagegen gestemmt. So war es mit Luther. Als er vor dem Reichstag stand, und er sagte, da könnt ihr noch so viele Konzilien und alle Beschlüsse, die da gefasst werden können. Und er stand ja vor dem Kaiser. Und was die Päpste auch immer gesagt haben, mein Gewissen ist gebunden an das Wort. Wenn ihr es mir von Wort her zeigen könnt, dann gehorche ich. Und sonst lehne ich die Beschlüsse alle ab. Also das wurde über diese formale Autorität gestellt. Und was eindrücklich ist, Petrus und Johannes hätten ja andere Argumente gehabt. Sie hätten viel mehr politisch argumentieren können. Überhaupt das mit dem hohen Priester. Ich zweifle die Autorität sowieso an. Denn die hohepriesterliche Familie, die hatte nämlich dieses Amt nicht rechtmäßig inne. Die hatten das in der Makkabäerzeit, haben sie der Ämterschacher getrieben. Das Amt wurde gekauft. Also man hätte sagen können, ja, was wollt ihr da und uns eigentlich dafür Vorschriften machen und so, ihr seid sowieso und so. Und mit eurem Lebensstil und so, haben sie nicht gemacht. Sie haben nur einfach prinzipiell gesagt, man muss Gott mehr gehorchen. Wenn ihr etwas sagt, das gegen unser Gewissen geht, das ans Wort gebunden ist, dann müssen wir Nein sagen. Aber sie haben nicht die Autorität als solches einfach als Anarchisten über den Haufen geworfen, haben sie nicht getan. Sie haben sie stehen lassen, haben dann gesagt, da können wir euch nicht gehorchen.
Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Also zu der Bedrohung, also dass nichts mehr im Namen Jesus gesagt wird, kann man da eine Parallele sehen? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht passt das jetzt nicht so hier rein, aber zu Johannes 11, Vers 47. Weil da habe ich also ein bisschen Schwierigkeiten gehabt.
Ja, Johannes 11, 47.
Weil da hat ja die hohe Priester schon eine gewisse Angst, dass die Nation weggenommen wird und dass die Römer kommen und so weiter. Aber ob man das hier nicht mehr so sehen kann, also im Zusammenhang.
Habe ich dich richtig verstanden, dass du denkst, damals hatten sie Angst, wenn wir diesen Menschen weiter handeln lassen, er tut viele Zeichen, das könnte dazu führen, dass die Römer denken, das ist eine Bewegung, die sich gegen ihre Autorität erhebt und dass das gefährlich wird für die Nation, ob das jetzt auch wieder die Angst ist hier.
Ja.
Hier steht es jetzt eigentlich vom Text her weniger im Vordergrund, es ist mehr irgendwie das Problem im Vordergrund, ihr wollt dieses Blut auf uns bringen. Also sie fühlen sich direkt angeklagt als Justizmörder. Also, ich meine, die Angst kann weiter mitspielen, aber das ist doch etwas, was hier vom Text her im Vordergrund steht.
Darf ich noch fragen, hat die nicht das Amt sowieso auch von den Römern bekommen? Haben die Römer nicht die Priesterschaft ein- und wieder abgesetzt?
Ja, es war ja so, dass zu der Zeit war ja Kaiaphas der amtierende Hohepriester. Das war also der Schwiegersohn von Annas. Annas war von 6 nach Christus bis 15 nach Christus, war er Hohepriester. Und dann haben die Römer ihn abgesetzt. Und dann um 18 nach Christus haben sie dann Kaiaphas eingesetzt und er war Hohepriester bis ins Jahr 36. Also darum, Kaiaphas war der Hohepriester, unter dem der Herr Jesus verurteilt worden war. Aber das ist also richtig, wie Sie sagen, dass die Römer da mitgesprochen haben. Wer ist der eigentliche hohe Priester und wer nicht? Die haben also da sich dieses Recht ausgenommen. Wobei, bei den Juden wurde weiterhin auch Annas als hoher Priester betrachtet. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie überzeugt waren, ein hoher Priester ist hoher Priester auf Lebenszeit, auch wenn die Römer da reingesprochen haben. Und darum wird eben gesprochen von den hohen Priestern in der Mehrzahl. Aber wenn wir natürlich das biblische Bild sehen, wie es im Gesetz von Mose gegeben worden ist, war das natürlich eine Chaos-Situation, ist ganz klar. Eben an sich schon nicht rechtmäßig und dann eben mit den Römern, die da ihre eigene Ordnung diktiert haben.
Ja. Aber der Gedanke, dass ein hoher Priester bleibt bis zum Tode, der war ja richtig.
Das war ja biblisch, natürlich, genau. Aber sie mussten das akzeptieren und so war dann eben ab dem Jahr 18 war Kaiaphas, der den großen Versöhnungstag geleitet hatte.
Ich wollte nur fragen, aus welchem Geschlecht, also ist es in demselben Geschlecht wie Zadok, also von David her? David hat doch auch
Zadok eingesetzt, nicht?
Ja, und dann alle Nachkommen von Zadok waren doch dann wieder Hohepriester und ist es immer noch das gleiche Geschlecht?
Aber das war eben nicht dieses Geschlecht, die haben das an sich gerissen. Die waren also von daher nicht rechtmäßig Priester. Und darum habe ich eben gesagt, es ist interessant, dass Petrus und Johannes, die haben nicht die Argumente gebracht. Ihr seid doch eigentlich gar nicht rechtmäßig und so und ihr habt eure Autorität sowieso nur angemaßt. Das hätten sie sagen können, mit Recht, in gewissem Sinn. Aber sie haben das stehen lassen, sie haben nur sachlich argumentiert, das, was ihr uns da gebietet, das könnt ihr nicht gebieten, weil das gegen unser Gewissen geht. Aber das zeigt doch wichtige biblische Prinzipien auf. Da mussten sie also weitersprechen, sie konnten nicht schweigen. Und sie werden also nochmals bedroht, Vers 21. Also sie können ihnen nur einfach sagen, hier wird geschwiegen. Das ist unsere Autorität, die euch das befiehlt, aber Argumente haben sie keine. Dann kommen sie zurück, Vers 23, zu den Ihrigen. Und die Reaktion der Versammlung?
Sie loben Gott.
Wie?
Sie loben Gott.
Ja. Also spontane Gebetsversammlung. Spontane Gebetsversammlung. Und da ist jetzt ganz auffällig, wie wird Gott angesprochen im Gebet?
Psalm 2.
Noch zuerst, überhaupt wie in dem Gebetsbeginn.
Herrscher.
Weiter.
Gott, Schöpfer.
Jawohl. Also der Mächtige, der Fußnote Herrscher steht auch Gebieter. Das ist das Wort Despotes im Griechischen. Der Gebieter und Schöpfer. Und das hat zu tun, womit diese Ausdrücke Schöpfer und Gebieter?
Mit der Autorität.
Das ist ganz auffällig, dass sie sagen nicht unser Gott und Vater oder irgend so, sondern sie sagen, Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Du bist die höchste Autorität. Und das ist die einzige absolute Autorität, der wir uns bedingungslos und in jedem Fall zu beugen haben. Aber jegliche abgeleitete Autorität ist nicht bedingungslos. Und da ist also dieser Punkt, die höchste, sie berufen sich auf die höchste Autorität Gottes, der sie untertan sein wollen. Zweitens, Vers 25. Vers 25, was drücken Sie aus?
Der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sonnen eitles die Völker?
Also hier berufen Sie sich auf die?
Auf David.
Jawohl, und zwar auf die Heilige Schrift. Durch David. Also, Sie zitieren ja hier aus Psalm 2 und betonen eben, dass Gott durch den Mund Davids gesprochen hat. Also, Sie berufen sich auf die Autorität der Schrift, des geschriebenen Wortes. Und auch das steht eben über jeglicher menschlichen Autorität. Ebenso wie Luther das damals getan hat, als er sich jeglicher Autorität falschen Befehl der Autorität widersetzt hat, hat er sich auf die Schrift berufen. Das ist die letzte Autorität. Gott selbst und sein Wort. Und das ist auch wieder ganz eindrücklich, dass Sie diesen Psalm zitieren, weil Sie genau in diesem Psalm Ihre damalige Situation erkennen konnten. Wir dürfen natürlich daran denken, die Sadduzäer und überhaupt die Führer des Volkes damals, die hätten diesen Psalm natürlich ein bisschen anders ausgelegt. Und trotzdem haben sie also, ihr Schriftverständnis war ihnen klar, dass das richtig war. Und das war war für sie Grundlage, um sich darauf abzustützen, um diesen Befehl des Sanhedrins, des Sanhedriums zu widersetzen. Sie sahen also ganz genau die Situation, die Nationen, die da toben und dann auch die Völker, das wird bezogen dann auf Israel, nicht wahr? In Vers 27 geben sie eine schöne Auslegung. Das ist genau so hier geschehen. Psalm 2 sagt ja, dass diese Völker und die Nationen toben gegen den Messias, gegen den Christus. Was ist so geschehen? Sie haben sich gegen deinen heiligen Knecht Jesus gewandt. Herodes, Pontius Pilatus mit den Nationen, also mit dem römischen Reich. Und dann aber auch das Volk Israel mit eingeschlossen und sie haben sich so gegen den Christus gewandt. Sie hatten also eine ganz klare, schriftgemäße Grundlage, um zu sehen, diese Autoritäten sind in Auflehnung gegen die höchste Autorität.
Bitte, wie ist das zu verstehen? In Wahrheit, Vers 27, soll das heißen, ist es wirklich wahr, dass sie sich versammelt haben? Oder dass sie sich versammelt haben, das geschieht in Wahrheit, weil sie was tun wollten, was der Wahrheit entspricht?
Nein, das bedeutet, ja, wirklich, so ist das. Ja, ja, ja. Das ist ein Ausdruck auch in der heutigen Umgangssprache in Hebräisch. Be'emet, das heißt in Wahrheit, aber das heißt wirklich genau so.
Gewisslich.
Also gewisslich, ja, als Bestätigung.
Das Wort Knecht, wenn Sie ja Jesus als Knecht bezeichnen, beziehen sich da auch auf das Alte Testament. Also das ist auch ein Ehrentitel.
Ja, wenn wir denken, zum Beispiel Jesaja 52 und 53, dort wird der Herr Jesus Knecht genannt. Die Stelle beginnt ja, 52 Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und das ist also eine ganz klare Anspielung auf all diese Knechtsgedichte im Propheten Jesaja. Es gibt eine ganze Reihe, auch Kapitel 42, Kapitel 49, überall immer dieser, der Knecht des Herrn, der dort beschrieben wird. Der leidende Messias wird damit angedeutet. Und was ist dann schlussendlich Ihre Bitte in diesem Gebet? Bis jetzt haben Sie nur Gott gesagt, was Sie empfinden, was Sie feststellen.
Das Gebet beinhaltet und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit.
Jawohl, also was ist diese Bitte?
Wenn du deine Hand anschickst zur Heilung.
Was ist die Bitte?
Eben um Freimütigkeit.
Ja, oder mit anderen Worten?
Bestätigung.
Gib uns Kraft, dieser Autorität zu widerstehen. Das ist es. Hilf uns, dass wir jetzt nicht schweigen und diesem falschen Befehl gehorchen. Das ist der Punkt.
Ich habe da noch mal einen Gedanke zu diesem 20. Vers. Der macht mir also enorm Not. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Also was wir gehört haben. Das ist doch so einzigartig. Und wir schweigen oft. Wir denken in der Kirchengeschichte, was da alles geredet wird, was da Falsches hineingebracht wird und wir lassen das oft so stehen, wenn man denkt, das nützt sowieso nichts und ihre Herzen sind vielleicht sowieso noch wie Brenneisen gehärtet. Aber ich denke an diese Stelle von den Aussätzigen vor Samaria, vor den Toren,
die
sagten, wenn heute ist ein Tag guter Botschaft, schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Und ich denke, das ist eine große Not auf unseren Herzen, wenn wir schweigen über die große Errettung, die uns doch Gott hier gibt in Jesus Christus.
Jawohl. Und was auch wichtig ist, wenn wir hier dieses Thema Autorität haben und jetzt hier eine Befehlsverweigerung, wie haben diese Männer gesprochen? Wir haben das in Vers 8 gefunden. Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist und nicht mit der ganzen Energie seines Fleisches. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und eben, er hat nicht irgendwie diese Leute persönlich angegriffen, in dem Sinn Dinge hervorgebracht aus ihrem Leben, die er hätte als Argumente bringen können, um sie bloßzustellen. Das hat er nicht gemacht. Der ist also eben der Kraft des Geistes, also das gesagt, was gesagt werden musste, und das eben mit Freimütigkeit. Und da beten sie weiter um Freimütigkeit, und es wird erhört, Vers 31, ja, so eine zu einfache Frage.
Ja, die Städte hat sich da bewegt.
Also es hat ein Erdbeben gegeben.
Und sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt, lesen wir.
Jawohl.
Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
Ja. Also die ganze
für das Erdbeben, oder?
Ja, kann ein Erdbeben so sanft sein, wenn die Städte sich bewegt? Gut, es heißt...
Das ist kein zerstörerisches jedenfalls, oder?
Das können wir nicht glauben, nein. Aber doch deutlich wurde die Macht Gottes, die Autorität Gottes über die Schöpfung demonstriert.
Geht es aus dem Urtext eindeutig hervor, dass es sich hier um ein Erdbeben handelt?
Vers
31.
Ja. Ja. Also, wirklich der Ort selber hat geschüttelt, aber das war eben die Demonstration der höchsten Autorität, die sie eben angerufen haben: Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Also für sie eine Bestätigung, die Antwort auf das Gebet, Gottes Macht, Autorität steht da und sie steht hinter uns in dieser Befehlsverweigerung. Und so schön ist es zu sehen, alle mit Heiligem Geist erfüllt. Nicht ein paar Eifrige. Alle.
Damals eben legten auch diese Apostel eben mit großer Kraft Zeugnis ab. Und dann fragt man sich, wo bleibt denn heute diese große Kraft? Und ich bin überzeugt davon, wir haben sie nicht mehr.
Hm.
Ja. Du hast eine kleine Kraft, sagt der Herr in Offenbarung, Kapitel 2 oder 3, eben zu Philadelphia.
Ja.
Du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und hast an meinem Namen festgehalten. Das heißt, dass wir eigentlich das, was wirklich sich hier bewegt hat, dass wir das eigentlich wohl gar nicht mehr so erleben.
Ja, und der Punkt ist, wir haben hier große Kraft, aber in Verbindung damit, dass die ganze Menge ein Herz und eine Seele war. Vers 32. Also diese Einheit der Gläubigen, das gibt dann auch diese große Kraft im Zeugnis. Und wie verstehst du Offenbarung 3, die im Sendschreiben an Philadelphia? Du hast eine kleine Kraft. Ist das für dich ein Trost oder eine Ermahnung?
Für mich ist das ein Trost. Dass überhaupt noch etwas da ist.
Die kleine Kraft, kann man das nicht aussehen, dass wir also einfach keine Wunder mehr in dem Ausmaß geschehen. Aber mein, wenn eine Versammlung betet, das heißt auch, wenn das Gebet eines Gerechten vermag viel und wenn eine Versammlung zusammen ist, dass das Gebet aber trotzdem noch erhört wird, genauso wie jetzt unter Umständen damals, nur werden halt keine Zeichen und Wunder mehr geschehen.
Gut, ich meine, was Kraft anbetrifft, das wird ja im Wort Gottes nicht nur einfach in Verbindung gesehen mit Wunder, sondern die Kraft im Wort zum Beispiel, die Kraft im Wort durch den Heiligen Geist, das ist ja etwas, das nicht speziell mit Wundern in Verbindung stehen braucht. Also, darum habe ich eben gefragt, du hast eine kleine Kraft, ist das ein Trost oder ist das eine Ermahnung? Man kann das als Trost auffassen und denken, gut, dann es braucht ja gar nicht mehr da zu sein, als was da ist, eben wenig.
Ich denke, Kraft. Die Bruderliebe ist etwas ganz Großartiges.
Ja, natürlich. Ja. Aber ich denke, man könnte diesen Ausspruch des Herrn auch als eine ganz feine, einen feinen Tadel auffassen. Du hast eine kleine Kraft. Dass man nicht quasi da ein Ruhekissen findet, dass man denkt, ja gut, ich meine, es muss ja so sein, es darf gar nicht anders sein. Weil wir müssen noch denken, zum Beispiel in 2 Timotheus 2, wo wir doch Anweisungen haben, auch für die Endzeit und was Absonderung von Irrlehre und so weiter anbetrifft. Lesen wir doch in 2. Timotheus 2, Vers 21. Peter, liest du?
Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereit.
Jawohl. So ein wunderbarer Vers. Selbst in einer Zeit, wo das christliche Zeugnis mit Irrlehre und viel Bösem und auch Unmoral durchsetzt ist, es gibt die Möglichkeit, sich davon abzusetzen, sich zu reinigen, oder Fußnote sagt sogar, sich davon wegreinigen. Mit welchem Ziel? Ein Gefäß zur Ehre zu sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und jetzt sehe ich ein Problem, wenn man diesen Vers nun für sich nimmt, als gültig, dann ist doch das ein Spannungsfeld zu Offenbarung 3, du hast eine kleine Kraft. Einerseits wird doch hier erwartet, dass man ein Gefäß zur Ehre ist, das zu jedem guten Werk nützlich ist. Das ist doch allerhand. Zu jedem guten Werk nützlich. Und dann, du hast eine kleine Kraft. Also von daher würde ich begründen, es ist ein Tadel. Denn es könnte mehr sein. Wer sich absondert vom Bösen, hat die Weisung, ein Gefäß zur Ehre zu sein, zu jedem guten Werk bereitet. Also, was die Kraft dann betrifft, sie könnte immer noch da sein, aber es gibt verschiedene Voraussetzungen, dass eben die Kraft wirklich da ist. Und hier finden wir dieses kraftvolle Zeugnis, darin, dass die Menge, jetzt kommen wir zurück, Apostelgeschichte 4, Vers 32, war ein Herz und eine Seele. Und wenn wir keine Einheit sind, keine Einheit in Herz und Seele, dann ist natürlich die Kraft auch total geschwächt. Das Zeug ist total geschwächt.
Es hat doch bestimmt noch niemand von denen, die hier drin sitzen, das erlebt, dass in der Gebetsgemeinschaft die Erde gebebt hat.
Nein.
Oder? Also könnte man oder müsste man oder sollte man vielleicht sagen, mit unseren Gebetsgemeinschaften ist auch nicht so weit her, oder? Dass sich da nicht irgendwo mal die Kraft Gottes manifestiert. Kann man sowas überhaupt sagen?
Gut, die Frage ist, ob diese Manifestationen, ob die wirklich für alle Zeiten da sein sollten oder ob diese, überhaupt diese Wunder am Anfang hier, ob die nicht mehr Zeichencharakter hatten. Also ein Zeichen ist ja immer ein Hinweisschild auf eine höhere Realität. Und genau so werden ja diese Wunder genannt, Zeichen und Wunder. Und das Zeichen selbst ist nicht das eigentlich Bedeutsame, genauso wie wenn es, sagen wir, ein Kino heißt Ausgang, dann geht man ja nicht durch das Schild, wo Ausgang steht, durch, sondern man geht durch die Türe unten, kommt besser raus. Und ja, so ist es, dass man zwischen Zeichen und der Wirklichkeit, worauf das Zeichen hinweist, dass man da unterscheiden lernt. Und diese Zeichen hier in der Apostelgeschichte werden im Hebräerbrief genannt Zeichen oder Wunder des zukünftigen Zeitalters. Das heißt, dass ihre eigentliche Aussagekraft hindeuten auf das tausendjährige Reich, wo es zum Beispiel keine Kranken mehr geben wird. Und wo auch der Tod weitgehend nicht mehr existieren wird. Wo Gott die volle Herrschaft haben wird über die ganze Welt. Also, sie haben Zeichen, Charakter. Und so kann man nicht sagen, dass diese Zeichen zu allen Zeiten der Kirchengeschichte da sein sollten. Aber genauso wie Johannes schreibt in seinem Evangelium von den Wundern, die er beschreibt, die der Sohn Gottes getan hat. Diese sind geschrieben, auf das ihr glaubet. Also die Zeichen, die in der Schrift festgehalten sind, die haben eine ganz fundamentale Bedeutung und wir haben sie quasi als, wir haben sie heute belegt in der Schrift, damals war es neu, Apostelgeschichte war noch nicht geschrieben. Und wir können uns wieder neu auf die Schrift abstützen und wissen, die Autorität dessen, der Himmel und Erde in der Hand hat, die steht auf unserer Seite, auf der Seite der Christen, und das hat sich damals manifestiert durch das Bewegen der Städte. Aber dann können wir auch weiterfahren, wir kommen dann später auf Kapitel 5. Ananias und Sapphira haben so ganz indirekt gelogen und sind ausradiert worden. Ist das durch die ganze Kirchengeschichte hindurch so gegangen? Ich glaube, da wären nicht mehr viele lebend geblieben. Also auch da hat dieses Eingreifen Gottes sehr grundlegende Bedeutung, und es muss auch in der Schrift verankert werden für alle spätere Zeit, damit wir eigentlich wissen, was ist die Heiligkeit Gottes in seinem Haus. Und so muss man also nicht erwarten, dass weil diese Wunder nach der Zeit der Apostel aufgehört hatten, dass das einfach war, weil prinzipiell weniger Glauben da ist. Es ist interessant, bei den alten Kirchenvätern zu lesen, verschiedene Zeugnisse, so sagen wir 3., 4., 5. Jahrhundert, da gibt es verschiedene Zeugnisse, die sagen, warum geschehen heute nicht mehr die Zeichen, wie sie damals geschehen sind. Und dann versuchen sie, verschiedene Antworten zu geben. Und einer schreibt, die waren damals wichtig zur Bestätigung des neuen, der neuen Botschaft, die gekommen ist, aber heute ist diese Botschaft ausgebreitet worden, wir haben diese Zeichen nicht mehr nötig. Ein anderer meint, es sei, wir haben zu wenig Glauben. Aber die Tatsache war da, das hat aufgehört. Aber mächtige Prediger, die wirklich das Wort Gottes verkündigt haben, mit der Vollmacht des Heiligen Geistes, hat es gegeben durch die ganze Zeit hindurch. Und denken wir an Luther. Ich meine, das war ja wie eine Bombe, was sein Wort, das er verkündigt hat. Und er hat kein einziges Zeichen getan, kein einziges Wunder. Darum müssen wir also doch gut unterscheiden zwischen Zeichen und dem, worauf es hinweist.
Ich bin bei dem Wort stecke geblieben aus dem 2. Timotheusbrief. Wenn nun jemand sich von diesem reinigt,
ja,
hat dieses Wort nicht zu Missverständnissen geführt in der Kirchengeschichte und somit auch Spaltungen hervorgehoben. Das heißt, nämlich sich absondert zum Herrn hin. Mhm. Und wir sondern uns ja auch schon mal ab von Geschwistern, die eben auch Eigentum des Herrn sind, die vielleicht nicht so denken, wie uns das Wort Gottes hier das immer so zeigt oder wozu wir gelangt sind. Ich denke, bei dem Apostel Paulus ist etwas Wunderbares, dass man sieht, er hat sich zum Beispiel nicht von den Korinthern weggereinigt, sondern er hat die Wahrheit wirklich aus der Schrift vor die Augen, vor die Herzen gemalt. Und das ist eigentlich doch etwas sehr Schönes, obschon er mit dem Ton der Korinther in diesen und in jenen nicht einverstanden war. Aber er war abgesondert zu Gott, nicht abgesondert von Menschen. Denn abgesondert von Menschen bedeutet dann nur Spaltungen und Parteiungen und sonst was.
Gut, ich meine, er hat die Korinther hat er ermahnt. Sie hatten ja Unmoral und auch falsche Lehre. Aber wenn das nie in Ordnung gekommen wäre, dann hätte das dann schon Konsequenzen gebracht, dass er aus sich hätte trennen müssen. Und es ist also schon nicht nur einfach zum Herrn hin, aber eben von Bösem weg, von Irrlehre weg, von Unmoral weg, zum Herrn hin. Und der Punkt, haben wir in Offenbarung 2 und 3, wo der Herr selber androht, dass er Versammlungen nicht mehr anerkennt. Zu Ephesus sagt er, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter hinweg tun. Und zu Laodicea sagt er, ich werde dich ausspeien. Also ewig Langmut also, gibt es auch für Versammlungen nicht.
Dass Parteiungen sein müssen, auf das bewährte offenbar wird.
Gut, aber man darf natürlich Parteiungen dann nicht gleichsetzen mit dem, was in 2. Timotheus 2 gelehrt wird. Dort geht es ja dann eben nicht um eine Partei, sondern geht es um ein Weggehen zum Herrn hin.
Das heißt, und eine andere Lehre.
Wie?
Wenn eine andere Lehre jetzt eingebracht wird.
Ja, von falscher Lehre, dann müssen wir uns trennen. Und dann ist es nicht mehr eben eine Parteiung, sondern das ist das Weggehen zum Herrn hin, genauso wie es unter dem Volk Israel war. Mose musste hinausgehen aus dem Lager, musste sich von dem Volk Gottes absondern. Oder später auch bei der Rote Koras hat Gott gesagt, geht weg von den Zelten dieser Übeltäter. Und sie mussten sich trennen, sonst wären sie mit ihnen untergegangen. Das
geht aus, mein Volk.
Ja, genau. Also die Absonderung, das ist vom Bösen, das ist wirklich etwas, das Gottes Wort lehrt.
Wobei das Böse eigentlich grundsätzlich als Irrlehre zu verstehen ist, gell?
Oder auch moralisch Böses.
Unmoral, ja. Aber nicht irgendwelche menschlichen Fehltritte. Also die.
Nein, es geht natürlich bei Unmoral geht es um Dinge, die nach 1. Korinther 5 zu einem Gemeindeausschluss führen müssten. Und das ist auch nicht irgendwelche Sünde. Nee. Und wenn aber eine Gemeinde das nicht mehr richtet, in dem Sinn, dass ein Ausschluss getätigt wird, dann kommt es eben so, dass man sich schlussendlich von der Gemeinde trennen muss. Oder? Wenn die Gemeinde nicht mehr hinaustut, dann muss man selber hinausgehen. Das ist der Punkt.
Das kann auch sein, dass dann ein Zeugnis nicht mehr gesegnet ist vom Herrn.
Ja, klar. Ja, ich meine, ausspeien, das ist dann schon ein hartes Wort, das der Herr zu Laodicea gesagt hat. Und geh nach Laodicea. Nichts mehr da. Nach Ephesus. Das christliche Zeugnis ist total eingegangen. Ja, wir sind mit der Zeit um. Und das ist gut, dass wir dann diese Verse ab Kapitel 4, Vers 32, das müssen wir dann nächstes Mal ganz besonders in Verbindung mit Kapitel 5 sehen. Das gehört eigentlich schon zum nächsten Abschnitt. Und da haben wir dann eben wieder das Thema Autorität, aber hier nun nicht Autorität im Volk Israel, sondern Autorität in der Versammlung Gottes. Und wir haben auch das Thema Besitz, Eigentum, Privateigentum, also alles Dinge, die jeden etwas angehen. Was sagt Gottes Wort dazu? Wie sollen wir als Christen, welches Verhältnis haben zum Besitz, zum Geld und so weiter? Noch eine wichtige Frage zum Schluss. Ja, gern.
Aber steht er hier, sagt Petrus, oder sagen die Gebet, denn in dieser Stadt versammelt sich in Wahrheit wieder dein heiliger Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl und so weiter. Und ich weiß, dass es doch Leute gibt, die sagen, aha, das ist jetzt eine Stelle, wo die Apostel sagen, der Herr ist eigentlich erst durch die Salbung mit dem Heiligen Geist, also Jesus von Nazareth ist erst durch die Salbung mit dem Heiligen Geist eben wohl bei der Taufe am Jordan zum Messias geworden.
Zum Christus, genau.
Ja,
genau.
Und vorher war es ein ganz normaler Mensch.
Und dann müssten Sie wieder mal die Weihnachtsgeschichte lesen. Solche Leute. Lukas 2, was hat der Engel verkündigt? Euch ist heute ein Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Nicht wer der einmal Christus sein wird, wenn er getauft wird am Jordan in 30 Jahren. Nein. Da das kleine Kind in Bethlehem, welcher ist Christus, der Herr. Der Herr übrigens ohne Artikel, sieht man in der Elberfelder, ist kursiv gedruckter Artikel. Herr, das bedeutet Jehova, der Ewige. Welcher ist der Messias, der Ewige. Und dann gibt es sogar noch eine Stelle in Sprüche 8 von der Weisheit, dass sie gesalbt war von Ewigkeit her. Also in gewissem Sinn, ich kann das schnell aufschlagen, gut, ist ein bisschen was Spezielles. Sprüche 8, Vers 22, lesen Sie mal.
Jehova besaß mit dem Anfang seines Weges vor seinen Werken von jeher. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren.
Das reicht schon. Das Wort eingesetzt, ich war von Ewigkeit her eingesetzt. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. In der englischen Darby-Übersetzung gibt es so eine gute Fußnote, die erklärt, dass das hebräische Wort Nasach dort bedeutet gesalbt. Also das Wort effektiv heißt eingesetzt durch Salbung. Und in gewissem Sinn ist also der Herr Jesus Christus auch schon von Ewigkeit her.
Und in Vers 24, wo, also ich habe jetzt hier eine Luther-Übersetzung, wo da steht, da die Tiefen noch nicht waren, war ich schon geboren.
Jawohl.
Dieses Geboren könnte man doch jetzt eigentlich als recht menschlich sehen.
Jawohl.
Ist es im Urtext auch mit menschlicher Geburt zu vergleichen?
Ja, das heißt schon geboren, aber es ist ja ein poetischer Text hier. Die Weisheit spricht davon, dass sie geboren war. Und das bedeutet, dass ihr Ursprung ist in Gott. Die Weisheit hat ihren Ursprung, kommt von Gott her, aus Gott heraus. Gott ist die einzige Quelle der Weisheit. Und wenn man aber sagen würde, also dann die Weisheit ist nicht ewig, dann würde das bedeuten, dass Gott existiert hat einmal ohne Weisheit. Das wäre ja Gotteslästerung. Das kann der Sinn nicht sein. Also die Bedeutung ist, ich war geboren, heißt, mein Ursprung ist in Gott. Die Weisheit ist nicht im Menschen zu finden, bei keinem Philosophen, bei keiner Religion, nirgends, sondern sie hat ihren Ursprung allein in Gott. Aber die Weisheit ist ewig, genauso wie Gott ewig ist.
Weil man könnte ja hier sehen, dass hier von Jesus die Rede ist, wenn
genau.
Es heißt im Neuen Testament, Jesus ist uns zur Weisheit gemacht, und wenn hier die Weisheit spricht, dann könnte man doch hier Jesus sehen.
Richtig.
Und da hat mich das Wort geboren so ein bisschen.
Ja, das
wenn es dann heißt,
das erstaunt
ich
nicht.
Bin geboren, also Jesus ist geboren.
Jawohl.
Schon im Alten Testament, bevor die Tiefen waren.
Also die Erklärung, die dann eben in Übereinstimmung ist, auch mit Johannes 1, Vers 1 bis 3, wo gesagt wird, dass das Wort eben alles erschaffen hat. Und ohne das Wort ist auch nicht ein Ding erschaffen worden, das je erschaffen worden ist, dann ist das Wort selber ewig, ohne Anfang. Und von daher kann man dann den poetischen Text hier richtig verstehen, dass eben geboren bedeutet, ich habe meinen Ursprung in Gott. Im Gegensatz eben nicht bei den Menschen kommt die Weisheit, sondern die Weisheit kommt allein aus Gott hervor. Ja?
Die Frage, ich Salbo, wäre ihm nicht weggefallen, wenn er nicht verherrlicht worden wäre? Er hat ja die Bitte ausgesprochen, er verherrliche mich.
Ja, aber
hängt das zusammen, Salbung und Verherrlichung?
Nein, er ist ja gesalbt worden am Jordan, ja, als 30-Jähriger. Und das war die Salbung für den Dienst hier auf Erden. Aber wir können eben verschiedene Salbungen unterscheiden. Eben zum Beispiel Sprüche 8 spricht auch schon von einer Salbung von Ewigkeit her. Und darum kann man nicht sagen, eben erst seit dem Jordan, seit der Jordantaufe, sei der Herr Jesus Christus, sondern ist es von Ewigkeit her.
Ich denke, dass es wichtig ist, das zu beachten in Lukas Evangelium Kapitel 1, da lesen wir, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.
Ja.
Das heißt, der Jesus ist gebildet durch den Heiligen Geist, dann wurde er gesalbt durch den Heiligen Geist, eben bei der Taufe im Jordan, und geleitet durch den Heiligen Geist durch sein ganzes Leben hindurch. Und wir lesen an einer Stelle, ich weiß nicht, wo jetzt gerade im Moment, dass die ganze Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig wohnt.
Ja. Kolosser 2, Vers 9. Ja.
Aber ich glaube auch, dass diese Stelle der Sprüche 8, ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, das ist auch die Zeuge Jehovas benutze,
ja, klar.
Um zu beweisen,
natürlich,
dass praktisch Jesus Christus nicht Gott so
nicht ewig ist, jawohl. Aber eben, da muss man zuerst mal einfach beim Text bleiben. Die Interpretation, dass die Weisheit hier der Sohn Gottes ist, das können wir tun mit dem Licht des Neuen Testamentes. Aber bleiben wir mal beim Text selber, es geht um die Weisheit Gottes. Und wenn Sie sagen würden, die Weisheit Gottes sei nicht ewig, ja, dann wäre Gott einmal gewesen ohne Weisheit, und das ist Gotteslästerung. Und es ist ein poetischer Text, und da braucht man eben andere Worte, die man sonst in einer, sagen wir, mathematischen Sprache nicht gebrauchen würde. Und Johannes braucht eine mathematische Sprache in Johannes 1, Vers 3. Alles ward durch dasselbe. Und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Er sagt, alles schließt jedes Ding ein und kein Ding aus. Das ist richtig mathematisch. Das ist nicht Poesie. Das ist richtige mathematische Sprache. Und hier Salomo benutzte eben eine wunderbare dichterische Sprache.
Hätte ich ja noch gewusst, ob im Vers 22 Jehova besaß mich.
Ja.
Ob da Bara im Urtext steht.
Nein, Kana. Das bedeutet besitzen.
Danke.
Und was sagten Sie vorhin, was gesalbt heißt in dem Vers 22?
Also eingesetzt. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Und das Wort eingesetzt bedeutet wörtlich gesalbt.
Eingesetzt, gesalbt.
Also das heißt eingesetzt durch Salbung. Ja. Das ist der Sinn des Wortes.
Also hier bei Luther steht, hat mich gehabt.
Ja, das ist das Wort besitzen. Dann weiter.
Im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, war ich da. Also in 23, ich bin eingesetzt von Ewigkeit.
Das ist es. Das ist es. Eingesetzt oder gesalbt. Eingesetzt durch Salbung. Gut, dann wollen wir noch beten zum Schluss.